Unser Campusradio Herz 87.9 ist 14 Jahre jung. Hip, hip, hurra! Und seinen Geburtstag feiern wir mit einer 14-stündigen Live-Sendung. Und weil es Mittwoch 18 Uhr ist, naja, inzwischen 18.15 Uhr eher, hört ihr Herz International mit einer Sondersendung. Die USA sind das Traumeinwanderland. Jedes Jahr hoffen hunderttausende Menschen auf eine Green Card. Sie träumen von einem besseren, einfachen oder schickeren Leben. Doch für die meisten bleibt es ein Traum. Vor allem für die, die in das Land flüchten oder illegal einreisen. Unter ihnen sind auch viele Kinder und Jugendliche. Häufig aus Zentralamerika oder Mexiko. Auf ihrem Weg begegnen sie vielen Gefahren. Selbst wenn sie den Schritt über die Grenze schaffen, heißt es noch nicht, dass sie bleiben können. Die Einwanderungsgerichte und Hilfsorganisationen in den USA sind völlig überlastet. Viele Hilfesuchende werden wieder in ihre Ursprungsländer zurückgeschickt. In den kommenden 60 Minuten soll sich alles um die Flucht, die Grenzüberschreitung und das neue ersehnte Leben in den USA drehen. Wir starten auch gleich thematisch mit Musik von Neil Diamond und seinem Song Coming to America. Mein Name ist Juliane Jesse und ich werde euch durch die Sendung begleiten. We've been traveling far today. 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 Es ist schon ein paar Wochen her, da gab es im Welthaus einen Vortrag über junge Migranten aus Zentralamerika, die in die USA strömen. Vornehmlich sind es Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador. Auf ihrem Weg müssen sie Mexiko durchqueren, das im Norden an die USA grenzt. Insgesamt legen sie 2000, manchmal 3000 Kilometer zurück. Viele von ihnen sind noch Kinder, die jüngsten kaum 8 Jahre alt. In diesem Jahr wurden 60.000 Minderjährige allein aus Honduras, Guatemala und El Salvador durch die US-Grenzkontrolle aufgegriffen. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor.
Die Migration oder auch Flucht Richtung Norden ist illegalisiert, also es gibt sehr viele Migrationskontrollen. Viele Jugendliche machen sich alleine mit Gleichaltrigen auf dem Weg, reisen dann genauso wie erwachsene Migranten und Migrantinnen auf den Dächern der Güterzüge durch ganz Mexiko. Und vielmals machen sich junge Familien, junge Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern auf den Weg, weil sie wissen, wenn wir erstmal auseinandergerissen sind, wer weiß, in wie vielen Jahren wir uns wiedersehen.
Viele fliehen in die USA, um dort Arbeit zu suchen. In ihrer Heimat gibt es keine Jobs und sie sind einer großen Armut ausgesetzt. Auch ist ihr Leben dort von Kriminalität und Gewalt geprägt. Jugendbanden bestimmen den Alltag und wer sich nicht anschließen will, dem bleibt oft nur die Heimat zu verlassen. Da immer mehr Menschen Richtung Norden strömen, verschärft Mexiko zunehmend seine Migrationspolitik und macht die Grenzen zu. Katrin Zeiske erklärt das so.
Also Mexiko war einst ein sehr liberales Asylland, Aufnahmeland für Menschen aus aller Welt. Durch den Druck des großen Bruders USA, des großen Nachbarlandes im Norden, hat sich die Migrationspolitik extrem verschärft. Also die mexikanische Migrationspolizei, die früher wirklich eine winzige Institution war, ist heute ein gigantischer Polizeiapparat, der auch unglaublich von Korruption durchsetzt ist.
Und eben dieser politische Druck und vor allem auch die korrupte Polizei und Migrationsbehörde machen die Flucht in die USA noch gefährlicher, als sie eh schon ist. Oft begeben sich die Flüchtlinge in die Hände von zweifelhaften Schleppern. Wenn sie ihr Geld haben und es ihnen zu schwierig wird, lassen sie die Flüchtlinge irgendwo zurück. Die wohl größte Gefahr allerdings sind Banden und Kartelle. Die nutzen die illegalen Migranten auch gern mal als Drogenschmuggler. Sie entführen sie, um Geld zu erpressen, oder bringen sie einfach um. Und eben weil die mexikanischen Behörden oft korrupt sind und selbst mit drin hängen, können Flüchtlinge von denen keinerlei Hilfe oder Schutz erwarten.
Die vorherige Regierung Mexikos hat wenigstens im Diskurs auch sich für die Rechte von Migranten stark gemacht. Und die neue Regierung, die jetzt wieder an der Macht ist, hat dieses Thema eigentlich ganz vom Tisch fallen lassen.
Direkte Hilfe finden Flüchtlinge nur vereinzelt. Es gibt sogenannte Migrantenherbergen, in denen sie Schutz suchen können. Etwa 60 von diesen Häusern hat man inzwischen entlang der Zugstrecke errichtet. Katrin Zeiske hat selbst einige Zeit im Süden Mexikos in einem von diesen gearbeitet.
Das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie Kirchenasyl. Also die Herbergen werden meistens von sehr heldenhaften Einzelpersonen aus der katholischen Kirche geführt. Und sind wirklich wahre Oasen auf dem Weg Richtung Norden.
In diesen Häusern bekommen die Flüchtlinge Essen, Kleidung und vor allem Schutz. Sie können dort für einige Tage übernachten und auch Anzeige gegen übergriffige mexikanische Beamte erstatten. In einigen wenigen Ausnahmefällen entscheiden sich die Flüchtlinge, ihren Weg nicht fortzusetzen. In den Migrantenherbergen können sie dann auch einen Asylantrag stellen, um in Mexiko zu bleiben. Von der Hoffnung auf ein Visum handelt auch der nächste Song. Ihr hört Juan Luis Guerra auf Herz 87.9.
Eran las 5 de la mañana.
Der gefährliche Weg über Mexiko in die USA ist Inhalt zahlreicher Filme. Einer von denen stammt aus dem Jahr 2009 und trägt den Titel Sin Nombre. Es ist die Geschichte von zwei Teenagern, die sich auf der Flucht in Richtung USA begegnen. Kasper führt ein Leben voller Gewalt und ist Mitglied einer brutalen Gang, den Maras. Als der Anführer seine Freundin tötet, beschließt Kasper auszusteigen. Auch Zaira kehrt ihrer Heimat den Rücken. Sie hofft auf ein besseres Leben mit ihrem Vater in den USA. Das Schicksal führt die beiden zusammen. Er rettet ihr Leben und von da an reisen sie Seite an Seite auf den Dächern der Güterzüge. Gemeinsam fliehen sie von nun an vor den Maras und stellen sich verschiedenen Gefahren. Doch am Ende wird nur einer ans Ziel kommen. Sin Nombre ist wie gesagt nur einer von vielen Filmen zu diesem Thema. Aber ich kann ihn euch wärmstens ans Herz legen und nur empfehlen. In der Stadtbibliothek findet ihr 3 Exemplare der DVD, die ihr euch dort ausleihen könnt. Das war die raue Stimme von Santana hier bei Herz International. Vor einigen Tagen war Evelyn Enriquez Romero bei mir hier im Studio. Sie macht gerade einen Freiwilligendienst in Deutschland und arbeitet hier in Bielefeld in einem Kindergarten. Eigentlich ist Evelyn aus Guajira, einer Stadt im Norden von El Salvador. Und auch für sie ist das Thema der Migration in die USA stets präsent. Ich habe deshalb Evelyn gefragt, warum es in El Salvador so viele Menschen gibt, die in den USA leben wollen. Wie man vielleicht weiß, ist El Salvador ein Land mit extremer Armut. Über 20 Jahre hatten wir eine Regierung, die uns nicht unterstützt hat. Deshalb gibt es bei uns sehr viel Arbeitslosigkeit. Viele Leute, vor allem junge Menschen, wollen deshalb in die USA gehen, um dort ein besseres Leben zu haben. Doch das ist nicht immer das Beste, denn dafür lassen sie manchmal ihre Kinder zurück. Die Großeltern oder Geschwister müssen sich dann weiter um sie kümmern. Sie gehen auch nicht, weil sie sich ein besseres Leben für sich selbst wünschen, sondern weil sie ihre Familie unterstützen wollen, damit sie unter guten Bedingungen leben können. In El Salvador wohnt Evelyn mit ihrer Schwester, ihrer Nichte und deren Sohn. Doch ein Teil ihrer Familie lebt auch in den USA. Evelyn erklärt, wie es dazu kam.
Ich habe 5 Brüder, die in den USA leben. Sie haben sich entschieden, dort zu leben, weil unsere Familie geteilt ist und auch wir in extremer Armut leben. Wir wussten nicht, wie es weitergehen soll und deshalb sind sie gegangen, um uns zu helfen. Wir haben damals nur mit unserem Vater gelebt und vielleicht war er nicht einverstanden mit der Entscheidung meiner Brüder, aber am Ende blieb ihm nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden.
Aus ganz eigenen Erfahrungen weiß ich, dass es aus, ja, sagen wir mal, verschiedenen Gründen nicht immer ganz einfach ist, um ehrlich zu sein, sogar ganz schön schwierig sein kann, den Kontakt über längere Zeit über eine so große Distanz zu halten. Bei Evelyn und ihren Brüdern scheint es dennoch ganz gut zu klappen.
Die Beziehung zu meinen Brüdern ist auch immer noch sehr gut. Wir reden nicht täglich, aber schreiben uns regelmäßig über Facebook. Sie haben mir auch sehr geholfen, dass ich studieren konnte oder jetzt meinen Freiwilligendienst hier mache. Ich kann also wirklich nicht behaupten, dass sie nicht der Familie geholfen hätten.
Natürlich erzählen ihre Brüder ihr auch viel von ihrem neuen Leben in den USA. Ich habe Evelyn deshalb gefragt, ob sie selbst nie Lust hatte, auch in den USA zu leben und dorthin auszuwandern.
Realmente no. Nunca he pensado en irme para Estados Unidos.
Tuve la oportunidad. Nein, wirklich nicht. Ich habe nie daran gedacht, auch in die USA zu gehen. Dabei hatte ich die Möglichkeit, dorthin zu reisen. Einer meiner Brüder rief mich an und fragte, ob ich nicht zu ihm kommen wolle. Er hätte auch das Ticket gezahlt. Ich hatte nur einen Tag, um darüber nachzudenken und habe mich dann dagegen entschieden. Meine Familie, besonders meine Schwester, mit der ich lebe, hat mir geholfen, nach vorne zu blicken. Und ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war. Danach habe ich angefangen zu studieren. Eine Freundin hat mich sehr dabei unterstützt, sodass ich nach dem Schulabschluss weiter lernen konnte. Und heute bin ich hier.
Genau, inzwischen ist Evelyn hier bei uns in Deutschland und ist hier gelandet in Bielefeld. Auch hier ist das Leben sicher ganz, ganz anders, als sie es aus ihrer Heimat kennt. Dass das hin und wieder auch einmal Heimweh auslöst, ist natürlich ganz normal. Doch kann sie sich vorstellen, auch dauerhaft in Deutschland zu bleiben?
Deutschland gefällt mir sehr gut. Ich habe viele Leute getroffen, die sehr nett zu mir sind. Meine Gastfamilie, meine Kollegen oder auch die Leute im Welthaus. Und ich habe wirklich nichts, worüber ich mich beschweren könnte. Bevor ich die Möglichkeit hatte, für einen Freiwilligendienst nach Deutschland zu kommen, habe ich gesagt, dass ich niemals aus meiner Stadt weggehen würde. Denn es gefällt mir dort sehr gut. Die Gemeinde ist sehr gut organisiert und kämpft immer für die Rechte der Menschen. Deshalb wollte ich dort nie weggehen und den Leuten vor Ort helfen. Aber jetzt, wo ich hier bin, glaube ich, dass diese Chance nicht nur mir, sondern meiner Gemeinde sehr helfen wird. Und es war eine gute Entscheidung.
Creo que esto me va a servir a mí personalmente como también a la comunidad y es una buena decisión.
Und wer jetzt mehr über Evelyn, ihre Gemeinde oder El Salvador erfahren möchte, der kann sich der El Salvador-Gruppe im Welthaus anschließen. Alle 2 Wochen treffen sich dort Interessierte, um beispielsweise Veranstaltungen zu planen oder auch Hilfsprojekte zu organisieren. Ebenso gibt es Gruppen für Guatemala, Nicaragua und auch Mexiko. Auf radioherz.de unter der Rubrik Herz International stellen wir einen Link dahin für euch bereit. Einmal in den USA angekommen, wollen viele Migranten ihre Familie nachholen. Andere nutzen die Chance, auf neuem Boden eine neue Familie zu gründen. Diese zweite Generation steht dann vor völlig neuen Herausforderungen. In den USA geboren, sind sie dort meist komplett in die Gesellschaft integriert. Sie lernen von klein auf Englisch. Gleichzeitig müssen sie die ursprüngliche Kultur ihrer Eltern bewahren. Professor Alejandro Portes ist Migrationsforscher an der renommierten Princeton University. Er beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Bis vor kurzem war er für eine Gastprofessur an der Universität Bielefeld und mein Kollege Simon Simanowski hat ihn getroffen.
What exactly is defined by the term second generation?
Well, we technically we speak of second generation as children of immigrants born in the United States of foreign parents. But in addition, there is an extension we call the 1.5 generation, which are children brought to the country at an early age, before age 12.
Do these children form a kind of parallel society, or do they mostly adapt to the US-American culture?
Generally, the second generation and the 1.5 tends to acculturate very rapidly. They learn English. Unfortunately, they often forget the Spanish, and they become, that is, in school, they become regular Americans. But generally, what they want is not to go back or to remain apart. What they want is to be allowed to integrate fully in American society, of which they see themselves as part because they were raised there, speak English with American accent, are familiar with the culture.
So they do integrate mostly, but do they also maintain some ties to their parents' homelands?
Well, some do and some don't. We sustain that keeping ties to the parental homeland and even preserving the language together with learning English is a good thing. We call that selective acculturation. And some are able to do that, others can precisely because of their status. That is, if they were legal in the country, they could go back and forth. They could maintain ties with their grandparents. They could learn more about the country they came from. But since they are trapped in the United States because they can of their status, that often tends to make them more acculturated and less selectively acculturated because of that lack of tie, and also because their parents tend to be relatively uneducated and poor. So the parents do not often provide the means to establish and learn more about the culture and the history of the country they came from.
Does this process of acculturation causes some conflicts within the Hispanic community?
The contrary of selective acculturation is what we may call dissonant acculturation. That's when the young people learn English, learn the culture, and reject the culture and the language of the parents that they see as inferior, as associated with a low status and with poverty. When that happens, you have intergenerational problems because the parents cannot communicate with the kids. The kids feel themselves, in a sense, superior to the parents. So the parental guidance suffers. And this process of dissonant acculturation sometimes ends very badly. That it ends with kids having babies in adolescence, dropping out of school, joining gangs.
Would you say that gang crime is still a major problem for the Hispanic American youth?
I'm not going to say that that is a majority of the population, not even of the Mexican American population. But it's a sizable group that does join gangs and that often ends up in jail or even dead in the streets. We estimate that the proportion of children of Mexican and Central Americans who fail to integrate successfully, I mean, upwardly going to school and so on, is about 20%.
There are many different Latin American cultures represented by the term Hispanic. In some U.S. American states, these cultures already constitute nearly 50% of the population. Does this high presence amongst the U.S. American natives produce a growing interest in their southern neighbors?
Elements of certain cultures of the immigrants, especially Mexican culture, have filtered up to the mainstream of America. Like people celebrate the 5th of May, the 5th of May, which is Mexican Independence Day, Cinco de Mayo, or Mexican cuisine is everywhere. But with those elements separated, the Americans, the native population, does not tend to embrace many elements of Mexican culture. In the particular case of Miami, that's different because the Cubans are a very strong presence and they control politically the city. So many Anglos, as they are called locally, I mean Americans, are motivated to learn Spanish and become more familiar with that particular culture, which is Cuban rather than Mexican, localized in that part of the country.
I met a girl in East LA, in floral shorts, as sweet as May. She sang in eights and two barrio chords. We fell in love, but not in
Eben haben wir im Interview Alejandro Portes gehört. Der Migrationsforscher ist selbst Immigrant. Auf Kuba geboren, ist er seit 1968 US-amerikanischer Staatsbürger. Mit Sorge betrachtet Portes die Einwanderungspolitik der USA und verurteilt die weitere Aufrüstung der Grenze. Jetzt, im zweiten Teil des Interviews, wagt er einen Blick in die Zukunft. Er erklärt, wie man seiner Meinung nach der illegalen Einwanderung entgegenwirken kann.
What has caused the current problem of illegal immigration from Latin American countries to the U.S.?
It used to be that Mexican workers and peasants came to the United States to work in the harvest and work in construction and then went back when the border was relatively open and people could, with little difficulty, cross back and forth. So generally, they did not stay in the United States. They worked and then came back to their families. Then the whole political conservative wing started agitating about securing the border and the need to put an end to this. So that led to successive measures to build up the border patrol and militarized the border with a number of things.
What effects did these measures, like the building of the border fence, had on the immigration flow to the U.S.?
The result of that was exactly the opposite of what was intended, that is, prevent more people from coming. But actually what happened was that people kept coming. They hire smugglers to bring them across in different parts of the country and so on. But since the process became much more difficult and more expensive, then they would not go back. Once they stay in the United States, they would not return. And then they would bring their families. They would cross their wife, or they would bring, and then they would stay. These 11 million undocumented that are in the United States now are the result of this process. That is the consequence of a failed process that kept them on this site. In the past, you did not have 11 million because people would go back and forth.
Some days ago, U.S. President Barack Obama signed an executive order preventing nearly 5 million illegal immigrants from deportation and gave them the authorization to work. Do you think that this order can improve the situation?
I think that it is a step in the right direction. It's very courageous from President Obama to have taken this step by executive order. The only problem, in my view, is that it doesn't go far enough because it provides a work permit but does not provide this undocumented population with a path to regularize their situation and eventually become permanent residents of the country. At the very least, it will eliminate the very cruel practice of separating families.
But an executive order is just a measure of the president. Without the support of the Congress, couldn't it be easily undone by the next, let's say, potentially Republican president?
What's done is done. And in that sense, what Obama did with the Dreamers, the undocumented children who came to the United States without no fault of their own because they were brought by their parents and they have been authorized to stay. These are the Dreamer group. That cannot be set back. That's here, they are to stay. So basically, once that deed is done, it's very difficult to set it back. What would be possible is that with the Republican administration, no more would be done. That is it. That would be the end of this process of regularization. But overall, it's a step in the right direction. It is simply, unfortunately, not enough because the rest would have to be done by Congress.
That leads us to my last question. What should the United States do to solve their migration problem in the future?
We have to move in the United States has to move in the direction of a managed labor program in conjunction with the government of Mexico to return to this cyclical pattern in which people would be able to come and then they would be given economic incentives to return after 2 years, like returning the taxes that they have paid in the U.S. as a way for them to return. But the policy of building more the border is a failed policy. And the only reason why Obama continues to do it is because of the pressure of the right. That is that they continue to say you have to be strong in the border and so on. And I think that he himself knows that that's not going anywhere. And that's not going to stop the flow. But the best thing to do is to get into a contract labor program where Mexicans and Central Americans are given a temporary visa for 2 years. If they have a labor contract, they are able to come work and then they can return as it happened in the past.
Das war Alejandro Portes, Migrationsforscher der Princeton University. Bis vor kurzem war er für eine Gastprofessur an der Universität hier in Bielefeld. Er hat sich den Fragen meines Kollegen Simon Simjanowskis gestellt.
Coyote, coyote, ¿qué hiciste, cabrón? Coyote, man, what have you done? You took all our money and left us to die in the heat of the South Texas sun. Coyote, ¿qué hiciste, cabrón?
He Hinter der illegalen Einwanderung in die USA steckt ein riesiges Geschäft. An ihr verdienen Schlepper, sogenannte Coyotes, Banden und Kartelle oder korrupte Beamte. Auch die kleine mexikanische Stadt El Aberto will mitverdienen. Die Einwohner haben mit der Caminata Nocturna ein außergewöhnliches Touristenangebot geschaffen. Der nächtliche Weg, wie es übersetzt heißt, erlaubt für einige Stunden in die Rolle eines illegalen mexikanischen Migranten zu schlüpfen. Dazu gehören ein langer Weg durch die Wüste im Dunkel der Nacht, Polizeiverfolgung und letztendlich die Überschreitung der US-mexikanischen Grenze. Die Grenze ist dabei natürlich nur imaginär und man verlässt Mexiko nicht wirklich. Die Caminata Nocturna ist nur eine Inszenierung der illegalen Flucht in die USA. Was treibt die Touristen an, an diesem Spektakel teilzunehmen? Und was ist die Motivation der Veranstalter? Meine Kollegin Evgenia Murajewa hat mehr über das außergewöhnliche Touristenangebot herausgefunden.
Seit 4 Stunden sind sie schon unterwegs. Sie kämpfen sich ihren Weg durch die Wüste, vom Rennen erschöpft, von Hunger und Durst fast ohnmächtig. Sie dürfen nicht anhalten, sonst ist Schluss. Sie müssen ihre letzten Kräfte sammeln und rennen. Und gleich haben sie es geschafft. Gleich sind sie über der Grenze und erreichen ihr ersehntes Ziel, die USA. Dann ist das Spiel vorbei. Dann können sie ausatmen und wieder normale mittelständige Mexikaner werden, die alle diesen Touristen eigentlich sind. Sie haben nicht wirklich die US-mexikanische Grenze überschritten. Sie haben nur die Erfahrung der illegalen Migranten nachgeahmt. Das war alles eine Inszenierung, ein Touristen-Entertainment. Es heißt La Caminata Nocturna oder Der nächtliche Weg. Die Caminata Nocturna findet hier in dem mexikanischen Staat Hidalgo, 700 Kilometer von der eigentlichen USA-Grenze, regelmäßig statt. Schon seit 10 Jahren veranstaltet die indigene Gemeinschaft des Dorfes El Alberto die Caminata Nocturna. Seitdem haben sich mehrere hundert Menschen an der Inszenierung beteiligt. Die Popularität des außergewöhnlichen Touristenangebots lässt nicht nach. Genauso wie der Fluss der illegalen mexikanischen Migranten in die USA. Die Verschärfung der Grenzkontrolle hat bisher nicht viel Auswirkung auf die Migration gehabt. Um die Erfahrung der illegalen Migranten realistisch nachahmen zu können, muss man es selber erlebt haben. Und das haben die Veranstalter der Caminata Nocturna auch. Wie viele aus ihrem Dorf sind sie selbst nach Las Vegas ausgewandert. Dort haben sie beobachtet, wie man mit verschiedenen Darstellungen und Inszenierungen Touristen anlocken kann. Und da kamen sie auf die Idee, dass man auch aus ihrem kleinen Dorf eine Touristenattraktion machen kann.
Die Idee, die sie hatten, war, sie wollten was anderes anbieten als die anderen, die in der Region. Und dann haben sie gedacht, was haben wir, was können wir gut machen? Und das, was sie mal so gut machen können, ist migrieren und illegal.
Erzählt Maria Guadalupe Rivera Garay, Dozentin an der Fachhochschule Bielefeld. Maria Rivera kommt selbst aus El Alberto und schreibt zurzeit ihre Doktorarbeit über die Migration der mexikanischen Indigenen in die USA und darüber, wie diese transnationale Erfahrung sie verändert hat. In dem Fall der Caminata Nocturna ist diese Transformation offensichtlich. Ohne den Kontakt mit dem US-amerikanischen Las Vegas hätten die Veranstalter nicht auf die Idee kommen können, so ein Touristenangebot wie die Caminata Nocturna zu machen. In diesem Fall ist aus der Migrationserfahrung was Positives geworden. Doch oft endet so eine Erfahrung mit dem Tod. Nicht alle schaffen es über die US-mexikanische Grenze. Viele Migranten sind in der Wüste verdurstet oder von Polizeikontrollen erschossen worden. In den Medien liest man, dass die Inszenierung der illegalen Grenzüberquerung auch dazu dienen soll, die jungen Menschen davon abzuhalten, illegal in die USA zu migrieren. Durch die Caminata Nocturna können sie eine Vorstellung davon bekommen, wie gefährlich der Weg sein kann. Maria Rivera meint, diese Erklärung ist eher eine Vermarktungsstrategie. In der Gemeinschaft wissen die jungen Menschen schon selbst Bescheid, wie gefährlich die illegale Flucht ist. Tatsächlich nehmen meist die Mexikaner aus der Mittelschicht, die keine Absicht haben, illegal in die USA zu migrieren, an der Caminata Nocturna teil. Was ist ihre Motivation?
Die Leute, die da teilnehmen, sind neugierig, weil sie ja werden sowieso nie erfahren. Sie fliegen in die USA mit einem Visum. Sie sind mehr neugierig, wie das ist. Also, weil man auch viel in Medien und überall auch mitkriegt, wollen sie auch gucken, wie das ist.
Also treibt diejenigen, die selbst nie illegal in die USA gehen würden, reine Neugier an, die Rolle der illegalen Migranten zu probieren. Da stellt sich die Frage, ob man die grausame Erfahrung der Migranten in so ein Entertainment überhaupt angemessen verarbeiten kann. Dazu meint Maria Rivera:
Ich bin der Meinung, dass sie das Recht haben, sowas zu machen, weil das am Ende alles, was sie damit verdienen oder damit machen, kommt für das Dorf.
Die Migration hat El Alberto fast zu einer Ghost City gemacht. In dem kleinen Dorf gab es einfach keine Arbeit mehr. Jetzt hat die Caminata Nocturna viele Arbeitsplätze geschaffen. Und weniger junge Menschen wollen in die USA emigrieren. Außerdem, sagt Rivera, haben dadurch diejenigen Migranten, die in den USA nicht mehr bleiben wollen, eine Heimat in Mexiko, einen Ort, in den sie zurückkehren können. Mittlerweile hat die Caminata Nocturna auch einen Einfluss auf die anderen indigenen Gemeinschaften in Mexiko ausgeübt.
Was dieses Projekt auch für andere indigene Bevölkerung oder andere Dörfer zeigt, dass sie ein Projekt aufbauen können. Also dass sie nicht erwarten müssen, dass der Staat kommt und ihnen was gibt. Also, sondern dass sie wissen, wir haben irgendwas, müssen wir nur gucken, wie wir das machen und können wir es selber was für uns und für unsere Dörfer veranstalten. Also man sieht schon in der Gegend schon einen Einfluss.
Am Ende der Caminata Nocturna gehen im Ecopark Alberto, wo das Ganze stattfindet, die Lichter an. Eine Interpretation dieser Lichter ist, dass jedes einzelne für einen auf dem Weg in die USA gestorbenen mexikanischen Migranten steht. Maria Rivera gefällt aber eine andere Interpretation.
Viele, also mehr Jugendliche, sagen jetzt, für sie ist diese Lichter, die sie am Ende da anmachen, ist für sie auch Hoffnung. Also dass es Licht am Ende eines Weges immer gibt.
Aus der ehemaligen Geisterstadt El Alberto ist wieder eine Stadt voller Leben geworden. Die Caminata Nocturna hatte dabei geholfen, Geld in die Stadt zu bringen und neue Arbeitsplätze für die Einwohner zu schaffen. Umgerechnet etwa 15 Euro pro Person kostet das Erlebnis. Ist es eine geniale Marketingstrategie, außergewöhnliche Aufklärungsarbeit oder einfach nur geschmacklose, moralisch fragwürdige Geldmacherei? Was haltet ihr davon? Auf Facebook könnt ihr mit uns diskutieren.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Vino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Das war Clandestino von Manu Chao. Das Herz International neigt sich leider schon dem Ende zu. In der vergangenen Stunde haben wir auf den Weg in die USA das Leben davor und das neue Leben im Traumland geblickt. Die einzelnen Beiträge könnt ihr auch nach der Sendung noch einmal nachhören, und zwar als Podcast auf unserer Webseite. Schaut vorbei auf radioherz.de. Ich bedanke mich bei Simon Simjanowski und Evgenia Morajeva für die Mitarbeit an der Sendung. Wir feiern 14 Jahre Herz 87.9 mit 14 Stunden Live-Sendung. Jetzt übernimmt Jan Bioli mit den Nachrichten das Mikrofon. Ich heiße Juliane Jesse und sage muchísimas gracias y hasta luego.